Die heutige Predigt habe ich überschrieben mit dem Titel von Stürmen und Stiefeln. Wir befinden uns in einer eigenartigen Zeit. Zum einen feiern wir den zweiten Advent, die Adventszeit, die hoffnungsstiftende Zeit, in der wir feiern, dass Gott uns nicht unseren Abgründen überlassen hat, sondern den entscheidenden Schritt auf uns zumacht, um uns zu retten. Auf der anderen Seite tobt Corona und die Infektionszahlen lassen nicht nach. Diskutieren wir die Schwierigkeiten um uns herum weg, sind wir unrealistisch und naiv. Vergessen wir die rettende Botschaft des Evangeliums, welches eben nicht nur Rettung irgendwann am Ende verspricht, sondern Hoffnung hier und jetzt. Das lesen wir in den Seligpreisungen, werden wir hoffnungslos und sind letztlich auch unrealistisch, weil Gott unsere Realität durchdringt. Welche Geschichte könnte besser in dieses Spannungsfeld passen, als die Gegebenheit der Sturmstillung aus Markus 4? Ich lese die Verse 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht nach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass sie im Wind und Meer gehorsam sind? Die Predigt besteht aus drei Teilen. Im ersten werde ich mir den Kontext dieser Geschichte anschauen mit euch. Im zweiten geht es um die zentrale Geschichte der Sturmstillung und im dritten um unsere Erwartung. Erstens, der Kontext. Der Gegebenheit der Sturmstillung gehen zahlreiche Gleichnisse voraus, die in Markus 4 geschildert werden. Gleichnisse sind prinzipiell Predigten, die in das Leben der Menschen hineinsprechen, sie herausfordern und ihnen Weisheiten vermitteln. Wie wir Menschen mit Predigten oder auch Gleichnissen umgehen, ist ganz unterschiedlich. Und Jesus erläutert dies in seinem ersten Gleichnis des Kapitels, indem er das Bild unterschiedlicher Böden verwendet, in denen Gesätes unterschiedlich wächst oder auch eben nicht. Das ist die Ouvertüre des Kapitels. Hört zu, siehe, es ging ein Sämann aus, zu säen. Markus 4, Vers 3. Jesus erzählt von einem Sämann, der sät. Die Böden, über die er läuft, sind jedoch unterschiedlich. Auf manchen gehen die Pflanzen auf und wachsen stark heran und geben Frucht. Auf manchen Böden wachsen sie schnell heran, werden jedoch bald wieder von den benachbarten Wurzeln erstickt. Und auf manchen Böden geschieht gar nichts. Dies ist ein Bild dafür, welche Auswirkungen Gottes Wort in unserem Leben hat. Jesus selbst ist der Sämann und die Konfrontation mit seiner Person, seinem Leben, seinem Handeln, seinen Worten ist gleichbedeutend mit einer Saat in seinem tiefsten Innern. Der springende Punkt ist, dass wir Jesus nicht begegnen können, ihn als inspirierenden Menschen erkennen können, der mit uns nichts weiter zu tun hat. Er ist nicht nett und unskandalös, eine Art Glücksbringer oder Trophäe, die man hier und da rausholt, wenn es gerade passt und ansonsten verstauben lässt. Er fordert alles von uns. Und wir müssen uns entscheiden. Er zwingt niemanden, kann realistisch einschätzen, dass er als Sämann auf unterschiedliche Böden treffen wird und nicht jeder sich seinen Herausforderungen stellen wird. In der Theorie können wir vieles hören, vieles gut finden, von vielem überzeugt sein. Die Worte von Jesus sind mitreißend, bedeutsam und es ist anzunehmen, dass die meisten Zuhörer ihm gerne zuhörten und ihn als weisen Lehrer sahen. Probleme mit seinen Worten hatte meist die geistliche Elite der damaligen Zeit, die ihre Macht schwinden sahen, weniger aber das einfache Volk. Deshalb auch lesen wir von derart großen Menschenmengen, die ihn zuhörten, die ihn treffen wollten und nach Inspiration suchten. Die Dramaturgie von Markus 4 zeigt jedoch die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Im ersten Teil erzählt Jesus vom Sämann und den unterschiedlichen Böden. Er erklärte, dass zwar viele das Wort Gottes hören, es aber nicht bei vielen Auswirkungen haben wird. Manche werden es gut finden, was sie hören, es aber nicht in ihr Herz, ihre Entscheidungen und Handlungen einfließen lassen. Wir befinden uns hier auf abstrakter Ebene. Es gibt Unterschiede in der Auswirkung seines Wortes. Anschließend ist er mit seinen Jüngern alleine und legt ihnen die Gleichnisse aus. Er kategorisiert die Unterschiede in den Auswirkungen seines Wortes horizontal und vertikal. Horizontal unterscheidet er zwischen seinen Jüngern, die das Reich Gottes bereits kennengelernt haben, es nicht nur vom Hörensagen kennen, wie Hiob es ausdrückt, sondern von innen heraus. Es gibt also einen Unterschied in der Intensität der Kenntnis Jesu und seines Reiches. Sie leben neben den anderen Zuhörern und dennoch sind sie ganz anders und verändert von der Konfrontation mit Jesus. Auf der anderen Seite unterscheidet er vertikal in den Auswirkungen seines Wortes, indem er die Frucht, die daraus entsteht, mit unterschiedlichen Böden vergleicht, die die Saat unterschiedlich aufgehen lässt. Die Zuhörer hören dieselben Worte, aber nicht alle reagieren gleich darauf. Einige haken die Worte schnell wieder ab, gehen nach Hause und leben unverändert ihr Leben weiter. Andere sind überzeugt und begeistert von den bahnbrechenden Neuerungen, die das Reich Gottes mit sich bringt. Das Hoffnung stiftet, Machtverhältnisse umkehrt, über den Schein, das Ansehen und die Ellenbogengesellschaft hinausgeht. Wie großartig sind diese Worte! Und doch gibt es diese zweite Gruppe, die diese Worte gut finden, aber sie dennoch nicht in ihr Handeln transferieren. Die dennoch andere übervorteilen, selbstzufrieden sind, nur an sich denken und so weiter. Ich erwische mich, wie ich in Corona-Zeiten mehr und mehr diesen ersten beiden Gruppen zugehöre und andere Mitmenschen mehr und mehr aus den Augen verliere. Und das, obwohl ich lange Phasen in meinem Leben hatte, in denen ich meiner Einschätzung nach der Gruppe angehörte, bei der die Saat aufging und Frucht wurde. Wenn ich diese Worte lese, kommen mir drei Gedanken. Erstens, das Leben ist zu komplex, um es in solch einfache Kategorien zu unterteilen. Jesus hat definitiv recht, dass es diese Kategorien gibt und dass Frucht manchmal entsteht und manchmal nicht. Und unsere Entscheidungen, die wir treffen, mitbestimmen, was passiert. Doch ich glaube nicht, dass man sich in einer festen Schublade befindet, sondern dass man mal der einen und mal der anderen zugehört. Und dass man die falschen Denkmuster auch wieder verlassen kann und den Blick für Gottes Reich und unsere Mitmenschen wieder neu entfalten kann. Zweitens, wie das gesamte Kapitel Markus 4 verrät, sind die eben genannten vertikalen und horizontalen Unterschiede unabhängig voneinander. Sprich, dass wir Jesus persönlich schon tiefer kennen, mehr Erfahrungsschatz und Einblicke haben, heißt nicht immer, dass wir auch die meiste Frucht bringen. Darauf werde ich später nochmal zurückkommen. Drittens, genau wie bei den Jüngern folgt auf die Saat, das Gleichnis, die herausfordernde Predigt, die Realität als Prüfstein. Dies werden wir nun in der Auslegung der zentralen Geschichte der Sturmstillung erfahren. Die zentrale Geschichte. Dramaturgisch ist die Geschichte der Sturmstillung ein Indikator für die vorangegangenen Gleichnisse und deren Auswirkungen. Sie zeigen, ob das, was gehört und verinnerlicht wurde, auch wirklich der Konfrontation mit der Realität standhält. Auch wir befinden uns gerade in einem metaphorischen Sturm namens Corona, welcher auch Indikator dafür ist, ob das, was wir bereits gepredigt und gehört, verstanden haben, wirklich in uns entstanden ist. Hält unsere Hoffnung in der Praxis? Ist unser Fokus auf Jesus und nicht auf Geld und Sicherheit? Strahlen wir dies aus und helfen dadurch anderen, die die Hoffnung zu verlieren scheinen? Herausfordernde Fragen, denen wir uns irgendwie stellen müssen in dieser Zeit. Der Sturm in Markus 4 ist zwar ein solcher Indikator, doch ich bin kein Anhänger Bultmanns und glaube, dass man die Geschichte auf die Bedeutung hin entmythologisieren muss, den Kern ergriffen hat. Ich glaube, dass genau dies damals passiert ist. Ich glaube, dass Jesus den Sturm gestillt hat. Und ich glaube, dass die Geschichte uns viel über Jesus und unser Potenzial verrät. Ich glaube, dass wir aus der Verbindung zu Gott so viel Kraft schöpfen können, dass wir auch in diesen Zeiten den Mut nicht verlieren. Ich glaube aber auch, dass wir daran auch des Öfteren scheitern und brauchen, dass Jesus den Sturm für uns stillt, weil unser eigener Glaube nicht ausreicht. Das lesen wir beides in Markus 4. Die Fragen von Jesus, warum die Jünger so furchtsam seien und ob sie noch keinen Glauben haben, impliziert, dass Glaube so groß werden kann, dass er Furcht besiegt, dass er Hoffnung stiftet, dass er die Kraft freisetzt, Stürme zu stillen. Das unterstützt auch Johannes 14, Vers 12, wenn Jesus sagt, dass wir mit der Macht des Heiligen Geistes größere Dinge tun werden als er. Das ist mehr als bitten, dass Jesus etwas tut. Das ist der Wachstum zu einem Glauben hin, der Berge versetzt. Die Gegebenheit zeigt aber auch, dass wir dort, wo unser Glaube fehlt, nicht alleine im Sturm sitzen, sondern Jesus dennoch da ist und unsere Defizite kompensiert. Das Gelernte aus den Gleichnissen war noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Die Jünger hatten noch Wachstum vor sich. So wie Wachstum im botanischen Sinne immer auch Pflege des Gärtners beinhaltet, welche allerdings das Wachstum nicht ersetzt, sondern das Ziel der Vergrößerung bleibt bestehen. Genauso gilt dies auch für geistliches Wachstum. Es ist ein Zusammenspiel aus der Pflege, der Unterstützung von Gott, aber sie hält immer das Ziel, dass wir vorankommen, dass unser Glaube stärker wird, dass wir Frucht bringen und mehr andere unterstützen. Dass der Gärtner da ist und das kompensiert, was noch nicht vorhanden ist, heißt also nicht, dass wir uns darauf ausruhen und kleinen Pflänzchen bleiben. Das Ziel ist Wachstum und Stürme in unserem Leben halten uns vor Augen, wie weit wir in diesem Prozess wirklich sind. Doch zurück zu der Geschichte des Sturms. Wenn diese Geschichte wirklich so passiert ist, benötigen wir als erste Weltmenschen des 21. Jahrhunderts zuerst einen emotionalen Zugang zur Situation. Die Jünger waren zum Teil erfahrene Fischer, hatten schon einiges erlebt und der See Genezareth, auf dem die Gegebenheit passiert ist, ist für starke Stürme bekannt, weil er sehr tief liegt und von Hügeln umgeben ist. Durch diese geografische Besonderheit entsteht oft in kurzer Zeit ein starker Sturm. Es war also gewiss nicht der erste Sturm der Jünger und dennoch hatten sie Angst. Ich persönlich habe noch keine starken Stürme erlebt. Ich bin noch in keinem Hurrikan von innen gewesen. Weder auf dem Festland, geschweige denn noch auf dem Wasser. Doch ich war schon mit einer Fähre auf dem Wasser. Wenn ich Wasser nur um mich gesehen habe, dann löst das in mir so ein bestimmtes mulmiges Gefühl aus. Am letzten Samstag habe ich früh im Bett gelegen und in der Elberfelder Studienbibel einige zentrale Begriffe des Textes nachgeschlagen und etwas Interessantes gefunden. Das Wort, welches es im Griechischen für Sturm bzw. Wirbelwind verwendet wird, heißt Anemos. Bildet man aus diesem die passive Verbform, heißt es so viel wie losgelassen sein. Bestimmt heißt das so viel wie der Wind wurde losgelassen und sich selbst überlassen. Aber im Nachsinnen über dieses Gefühl, sich auf dem Meer mitten im Sturm zu befinden, welches ich in meinem Leben nicht kennengelernt habe und deswegen versuchte nachzuempfinden, kam mir der Begriff des Losgelassenseins sonderbar passend vor. Und ich spürte die Einsamkeit nach. Nicht nur der Wind ist losgelassen und kann sich frei entfalten, auch wir fühlen uns im Sturm losgelassen. Allein auf weiter Flur und Gottes Hand scheint weit entfernt. Dies erleben wir auch dieses Jahr in finanzieller Armut, wenn wir unseren Job wegen Corona verlieren, in unserer Gesundheit, wenn wir krank werden, in unserer Seele, wenn wir voller Angst sind, oder die Einsamkeit der Isolation uns innerlich zerreißt. Oder auch einfach nur, wenn wir die Regelmäßigkeit der Gemeinde verlieren und Gott innerlich loslassen und spüren, dass unser Glaube viel zu stark von äußeren Faktoren, Terminen, Verantwortlichkeiten abhängt. Nicht einfach, sich das einzugestehen. In diesem Jahr wird Glaube auf die Probe gestellt, genau wie im buchstäblichen Sturm der Jünger. Sie wurden von der Realität eingeholt und wir auch. Doch dann folgt die großartige Botschaft dieses Kapitels und dieser Geschichte. Die Jünger haben zwar gehört, was Jesus in seinen Gleichnissen sagte, sie kannten ihn und sein Reich von innen heraus kannten sie auch. Und dennoch war der Sturm vermeintlich stärker. Und was macht Jesus? Er kompensiert die suboptimalen Böden und die noch ausstehende Saat. Er stillt den Sturm. Auch wenn die Jünger so weit hätten sein können, ihn selbst zu stillen. Jesus rüstete sie nicht aus und ging, er blieb und half, weil es ihnen über den Kopf wuchs. Und das gilt auch heute noch. Im Urtext wird mit dem Wort Epidemao ausgedrückt, wie Jesus zu dem Sturm spricht. Das bedeutet so viel wie zurechtweisen. Er wies den Sturm in seine Schranken. Im Gegensatz zum griechischen Wort Elenko, was so viel heißt wie überführen, bloßstellen oder auch überzeugen, steht Epidemao für eine Bedrohung, die nicht die Einsicht bzw. Umkehr als Ziel hat, So die Elberfelder Studienbibel. Es geht also nicht um die Bewertung des Sturms, warum er da ist, ob es rechtens ist oder nicht, dass er da ist. Vielmehr steht die Macht Gottes hier im Fokus, seine Größe und die daraus resultierenden Möglichkeiten. Oder auch unser Potenzial zu wachsen. Um den Sturm geht es primär gar nicht. Es ist bloß Mittel zum Zweck. Seine Reaktion wird im Griechischen mit dem Wort hypako beschrieben. Wir kennen im Deutschen das Wort hypo aus anderen Zusammenhängen. Es heißt unter. Hypako heißt im Gesamten also unter etwas gehören. Der Sturm erkennt seine Position gegenüber Gott. Er gehört darunter und gehorcht. Beides Übersetzungen von hypako. Ich sagte eben bereits, dass hier Glaube als Zuversicht, wie er im Hebräerbrief definiert wird, auf die Probe gestellt wird. Die Jünger scheiterten, Jesus nicht. In späteren Situationen bekamen die Jünger weitere Chancen und verhielten sich anders. Der Boden bleibt nicht immer, wie er ist. Manchmal geht es erst nur wenig auf und später mehr. Frucht wächst nicht immer gleich. Was für eine großartige Botschaft. Wir bewegen uns auf das Ende des Jahres zu. Ich habe dieses Jahr oft bewiesen, dass mein Boden hart ist und wenig Frucht bringt. Doch das kann sich wieder ändern. Es ist Zeit, sich auf Gottes Ankunft zu besinnen und aus Verhaltensmustern auszubrechen, sich ihm zuzuwenden und in seiner Gegenwart zu wachsen. Auf dass unser Glaube stärker werde und wachse und Frucht bringe. Das ist mein Wunsch, der sich leider aber oft nicht in meinen Entscheidungen widerspiegelt. Es folgt der dritte Teil, unsere Erwartung. Heute ist Nikolaustag, ein eigenartiger Feiertag, an dem Kinder ihre Stiefel ausstellen und mit Süßigkeiten, Leckereien und mancherlei Kleinigkeiten beschenkt werden. Als ich im Vorfeld über die Predigt nachdachte, die Sturmstillung, die Zusage, die Macht zu haben, Stürme buchstäblich und metaphorisch zu stillen, weil Gottes Geist in uns ist und durch uns bewirken kann, bemerkte ich, wie passend dieser Tag und diese Predigt sind. Erstens, Glaube hat viel damit zu tun, wie ein Kind zu werden. Geistig arm, leere Hände, offene Augen, den Schritt auf Gott zu, man wird beschenkt. Ist das nicht großartig? Einführend habe ich gesagt, die Bergpredigt verspricht Hoffnung. Der britische Theologe N.T. Wright kritisiert die Christenheit darin, dass wir uns zu stark auf Weihnachten, Gottes Ankunft und Ostern, das Opfer Gottes, konzentrieren. Ja, sie sind die Eckpfeiler unseres Glaubens, aber er sagt, dass wir uns oft zu stark darauf konzentrieren. Das führt logischerweise zum Konzept der Jenseitsvertröstung. Wenn es jetzt nicht gut ist, dann wirst du zumindest irgendwann gerettet. Wenn wir nur an Gott dranbleiben, wird er irgendwann, wenn diese Welt ein Ende findet, alles zum Guten wenden. Ja, das stimmt, aber Gottes Reich ist mehr. Es ist hier und jetzt und es verspricht so viel, was zwischen Weihnachten und Ostern passiert. Hoffnung im Hier und Jetzt, Wunder, Heilung, genährt werden, tiefgründige Unterhaltung, innere Ruhe, weil wir vor Gott zu dieser Ruhe gelangen. Verlierer der Gesellschaft werden gesehen. Hochmütige kommen zur Vernunft. Habgierige geben ab. Schuldige bekommen vergeben. Und unser Glaube wächst so stark, dass er durch den Geist diese Dinge freisetzen kann. Das ist das Evangelium. Und dadurch, dass wir lernen, an diesem Reich Gottes teilzuhaben wie ein Kind, werden wir mit Wundern beschenkt. Wundern wie der Stillung eines Sturms. Weil Jesus über dem Sturm steht. Oder auch, weil wir durch den Heiligen Geist und unseren Glauben Macht haben, über dem Sturm zu stehen. Zweitens, der Stiefel an Nikolaustag beinhaltet noch mehr als ein Geschenk kindlich anzunehmen. Es beinhaltet auch Erwartung. Die Erwartung, dass der Stiefel gefüllt wird, wenn man aufsteht. Dass man sicher ist, beschenkt zu werden. So sicher, dass Zweifel keinen Raum haben. Das Folgende sage ich im Bewusstsein, dass es keine Linearität, dennoch aber einen Zusammenhang zwischen Glaube und Wunder gibt. Zu vielen Geheilten und Beschenkten und Geretteten sagte Jesus, dass ihr Glaube sie gerettet hat. Das heißt nicht immer dann, wenn ein Wunder ausbleibt, sind ich und mein kleiner Glaube daran schuld. Das ist der Gedanke des Westeuropäers, des Reduktionisten, des Mathematikers, der alles systematisieren möchte. Es bedeutet aber wohl, dass wir durch Glauben und Erwartung die Welt verändern können und dass Wunder passieren werden und die Welt sich positiv verändern wird, gerade weil wir erwarten, dass es passiert. Wann hast du zum letzten Mal erwartet, dass ein Feuer des Geistes abbrennt, wenn du betest? Wann hast du erwartet, dass Gott ein Wunder tut? Oder sogar, wann hast du erwartet, dass dein Glaube so stark ist, dass dein Gebet schwere Dinge wirklich grundlegend verändern kann? Es geht nicht um ein schlechtes Gewissen, es geht um einen Neustart, um die Ankunft Gottes auf dieser Welt und dass diese großartige Nachricht alles möglich macht, was wir uns nur vorstellen können. Wie reagieren wir auf diese Zusage? Verkriechen wir uns im Boot und sinnieren über das Unrecht voller Vernunft eines Westeuropäers? Oder sprechen wir zum Sturm, erwarten das Wunder wie ein Kind am Nikolaustag? Was machst du heute Abend? Gehst du nach Hause und stellst deine geistlichen Stiefel raus, dass er gefüllt werde?